Wenn wir als Landesverbandsleitung zusammenkommen, ist immer der erste Tagesordnungspunkt, wie geht es den Gemeinden? Also bevor wir zu Paragraph so und so kommen, ist uns das wichtig, auszutauschen, was wir gehört haben, was sind die Nöten, die Freuden, wie hat man sich nach Corona aufgerappelt oder hängt immer noch in den Seilen und dann beten wir. Und das ist einfach was ganz, ganz Schönes und Wichtiges. Und ich möchte auch ganz herzlich grüßen von dieser Mannschaft. Wir sind ein tolles Team. Ich bin zwar so rein formal der Stellvertreter von Waltraut, aber wir stellvertreten uns alle selbst. Wenn mal einer in den Seilen hängt, dann ist der andere da. Und das ist wunderbar. Ich grüße euch also auch von der Waltraut, soll ich das so sagen hier. Wir sind für euch da. Und von daher haben wir das natürlich auch gewusst, eure Situation mit Karl. Ich hatte mit Karl telefoniert. Das ist schon etwas für mich sehr Nachvollziehbares, wenn ich unseren Pastor Roger Hofeditz so beobachte. Wir treffen uns einmal in der Woche mittwochs zum Gebet und ich merke, wie auch er ganz schön hängt. Denn Corona hat die Spuren hinterlassen, gerade bei den Pastoren. Bei ihm lief alles zusammen. Das ganze Ausweinen der Leute der verschiedenen Corona-Parteien, alle liefen zum Pastor. Der musste sich das anhören. Und seine Meinung positionieren oder auch lassen. Und das zehrt an den Nerven. So ist also auch er gerade sehr ausgepumpt und hat auch eine Reha beantragt, die ich ihm sehr, sehr gönne. Und es ist eine Chance für Gemeinden, auch mal eine Zeit ohne Pastor nicht zu durchleiden, sondern daraus Gewinne zu ziehen. Wir selber haben das durch in Weimar. Bevor Roger Hofeditz kam, waren wir 2 Jahre pastorenlos. Und es gibt einige Stimmen, die immer noch sagen, das war eine ganz besondere Zeit für uns, eben mal nicht zu fixiert zu sein auf den einen Bezahlten, der ja alles wunderbar macht. Wir können zurücklehnen, sondern auf die eigenen Ressourcen zurückzugreifen, so wie es das Neue Testament ja uns auch zeigt. Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeglicher von euch etwas, sagt Paulus im Epheserbrief. Das haben wir so ein bisschen verlernt, weil wir ja unsere Profis haben, die das ja alles machen. Bis zum Putzdienst manchmal. Ja? Ihr habt ja vorhin über einen Putzdienst gesprochen. Wir haben übrigens seit einer Woche einen neuen Angestellten in unserer Gemeinde, der heißt Herbert, der übernimmt das Putzen. Und das ist eine Maschine, ein Putzroboter. Und die ganze Gemeinde ist begeistert. Das ist so wie ein Rasenmäher, der steht in der Ecke und der zieht dann immer wieder los. Man muss nicht mal die Stühle wegräumen. Also das als Ergänzung zu deinem Ansagepunkt, ein Putzroboter. Wir machen dann die Türen auf, der marschiert ja durchs ganze Erdgeschoss bei uns auch. Ja, wir haben einen sehr zentralen Text. Matthäus 16, Abvers 13. Ich lese ihn zunächst vor nach Luther. Ich bin lutherisch geprägt, bin im Dom zur Halberstadt aufgewachsen. Von daher ist mir sogar diese Sitzanordnung nicht fremd. Wir hatten ein Längsschiff, hier war der Altar, und wir hatten ein Querschiff. 1:1 dasselbe, ich fühle mich hier ganz zu Hause. Und bin also mit Luther aufgewachsen. Diese Sprachmelodie, die liegt mir so im Blut und finde ich nach wie vor kernig und lesenswert. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wir sehen also diese Truppe wieder mal wandernd, diesmal in den Norden. Ich gehe mal zurück nochmal auf den ersten Teil des Textes. Grün. Klick mal zurück, die erste Folie nochmal. Caesarea Philippi liegt im Norden Israels, vielleicht so in dem Gebiet, wo der Jordan entspringt, am Fuße des Berges Hermon, der auch immer mal schneebedeckt war. Und dorthin ziehen sie sich zurück, wahrscheinlich mit Bedacht, denn Jesus, das wissen wir aus anderen Stellen, ihm war es wichtig, immer mal wieder den Rückzug zu suchen. Die innerliche Vereinsamung, vielmehr die innerliche Begegnung mit Gott, seinem Vater zu suchen. Und das war in dem Trubel in Juda und Nazareth, wo er dann schon bekannt war, gar nicht so einfach. Und wir lesen oft, dass er das zwar vorhatte, es ihm aber nicht gelingt. Durch den Auflauf, durch die Hysterie, durch die Begeisterung der Menschen. Jetzt hat er wahrscheinlich gesagt, wir müssen Reis ausnehmen. Wir marschieren in den Norden, hier kennt man uns noch nicht so. Und in dieser Abgeschiedenheit, dieser Intimität entstehen dann solche ganz persönlichen und letztlich auch absolut zentralen Fragen, die den Punkt auf den Fokus legen, um den es eigentlich geht. Es mündet ja in diese Frage, was sagt denn eigentlich ihr, wer ich bin? Und dann kommen diese Antworten, die schon gar nicht so schlecht klingen. Manche sagen, du bist Johannes der Täufer. Also er war ja mittlerweile enthauptet worden durch Herodes, ist ja bekannt. Und das ist ja keine schlechte Antwort, nicht? Immerhin sagt ja Jesus an anderer Stelle Johannes der Täufer, also es gab keinen größeren von einer Frau geborenen als eben diesen Johannes den Täufer. Also das ist ja schon Maximum, wenn man so antwortet. Andere sagen Elia. Na, das ist ja auch eine Nummer, nicht? Also das war ja nun auch nicht irgendjemand, immerhin in den Himmel gefahren, beeindruckende Wunder vollbracht, naheliegend. Elias ist wiedergekommen. Andere sagen Jeremia. Die haben vielleicht gerade selber die Rolle des Jeremia gelesen, waren gerade fasziniert von diesem Jeremia. Na klar, das bist du. Oder ein anderer der Propheten. Also die Antworten, dieser Strauß der Antworten ist einfach beeindruckend und positiv. So ganz die Kategorie der Gute. Und wenn ich eine Umfrage machen würde in der Goethe-Galerie, ich glaube nicht, dass da eine einzige negative Antwort kommen würde, wie der Spinner, der größte Spinner, den es je gab. Also diesen Grundrespekt vor dieser Person, Jesus Christus von Nazareth, den streitet doch niemand ab. Und wenn ich mich erinnere an meine ideologisch geprägte DDR-Schulausbildung, Staatsbürgerunterricht, da hat ja nicht mal der Staatsbürgerkundelehrer bestritten, dass es diese Figur als historische Person gegeben hat. Und er hat auch nicht negativ darüber gesprochen. Worauf ich hinaus will, das Denken der Menschen, ob sie nun gläubig sind oder nicht, ist kein Negatives über diesen Jesus. Auch wenn sie völlig anderen Religionen angehören. Aber ist es das, was uns einen Millimeter vorwärts bringt zu Gott, wenn wir positive Antworten haben über diesen Jesus, begeistert sind von seinem hohen moralisch-ethischen Standard? Mein Eindruck ist eher dieser. Es gibt auch in meinem Umfeld, auch im eigenen Büro, Leute, wo ich denke, ethisch, moralisch viel sensibler, viel sauberer als ich. Ich bin jetzt, weil wir Heizkosten sparen mussten, in das Zimmer meiner Kollegin umgezogen. Ich wollte mal mein Zimmer, ist ein großes Zimmer, ein bisschen runterdrehen und dann kriege ich das eben so mit, wie andere im Büro auch denken, ticken, sprechen. Und dann gibt es viele Momente, wo ich beeindruckt war über dieses Level. Meine Erfahrung ist aber eben dieses, dass ein Mensch, der sich selbst für gut hält, der beliebt ist, der einen großen Freundeskreis hat, periodisch einlädt zu Gartenfesten, so im Mittelpunkt steht, der keinem was Böses tut, der auch gerne spendet und sich engagiert für das Wohl und der Gesellschaft, dass es so ein Mensch viel, viel schwerer hat, zu dem Eigentlichen vorzudringen, um den es in dieser Geschichte geht. Was sagst du, wer der Sohn Gottes ist? Wir werden nachher zu diesem Punkt kommen, wo wir entdecken, es geht um eine Offenbarung, eine persönliche Berührung im Herzen, unabhängig von dem Status, ob wir gut drauf sind oder aus der Gosse kommen. Ich will nur sagen, dieses Gutmenschsein kann ein deutlich größeres Hindernis sein für den Menschen, zu Gott zu kommen, so ähnlich wie es Jesus auch über die Reichen sagt, wo er sagt, es ist schwieriger, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt, als ein Kamel durchs Nadelöhr. Diese Antworten kommentiert Jesus nicht. Hört sich das an, kommt dann sofort nahtlos, könnten wir sagen, zu dieser eigentlichen Frage, die Frage aller Fragen. Was sagt denn ihr, wer ich bin? Ja, die waren ja nun schon einige Zeit zusammen. Ne? Das ist eigentlich, wieso diese Frage? Hat es noch nicht gereicht, ihn kennenzulernen? Offenbar eben nicht, weil es Jesus um diese tiefe geistliche Beziehung zu Gott jetzt geht, auf die er hinaus will. Wer sagt denn ihr, wer ich bin? Ich füge mal das Wort, wer ich wirklich bin, was wirklich meine Absicht ist, warum ich wirklich auf Erden gekommen bin. Ich weiß nicht, wer von euch so auch dabei ist, diese Verfilmung The Chosen zu gucken, wo Jesus doch in einer ganz neuen, frischen Weise dargestellt wird. Wir gönnen uns das immer mal so einen Abend und da kriegt man das nochmal so ganz neu mit. Seine Mission war eigentlich eine völlig andere, als dieses Land durch Gewalt zu befreien von der Gewalt der Römer. Es gibt immer wieder die Stellen, wo er sagt, ich baue ein ganz anderes Reich. Ich habe einen ganz anderen Plan, als ihr denkt. Und genau mit diesem Missverständnis, so kann man es ruhig sagen, möchte er sie jetzt hier konfrontieren, ihnen zu zeigen, es geht eigentlich um was ganz anderes. Meine Mission hat eine völlig andere Intention, warum ich auf diese Erde gekommen bin. Und dann gibt es, ja, ich möchte in dieser Runde dabei sein, wie sie da stehen, sich vielleicht erstmal angucken, nicht? Aber man muss nicht lange warten, dann kommt die Antwort natürlich von wem? Der eine, der Petrus. Aber ich denke an dieser Stelle eben nicht, weil er eben der Petrus ist und der Sprecher, sondern weil hier tatsächlich was passiert ist. Und seine Antwort auch eine völlig andere Qualität hat als die sonstigen Antworten, wie hier lasst uns gut sein, lasst uns 3 Hütten bauen. Ja? Er hat viel Unsinn geredet. Aber hier ist was ganz anderes gerade passiert durch das Wirken des Heiligen Geistes in diesem einen. Vielleicht auch in den anderen, das wird nicht gesagt. Zumindest meldet er sich mit diesem Wort. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Wow, hier ist es raus. Solche Bekenntnisse lesen wir in den Evangelien immer mal wieder. Aber immer nur von Einzelnen, die geheilt wurden, befreit wurden von Dämonen, die ganz persönlich zu dieser Erkenntnis gekommen sind, kommen durften. Ja, und jetzt, wunderbar, wenn wir weiterlesen, die Reaktion, da muss ich mal so vorstellen, auch wie es Jesus geht. Ja? Jetzt gab es diese Antwort, eigentlich genau ins Schwarze getroffen. Ja? Und wir lesen jetzt, selig bist du, Simon. So steht es jetzt bei Luther. Also an dieser Stelle finde ich das Lutherische ein bisschen sehr lutherisch. Was heißt selig? Das weiß kein Mensch mehr. Eigentlich steht da, man könnte es so sagen, glückselig. Oder eigentlich müsste man sagen, ins Jugendliche übersetzt, wow, ich freue mich so über diese Antwort. Jesus freut sich und sagt, du bist glücklich, du bist glückselig. Und ich freue mich so, dass Gott jetzt hier gewirkt hat und dir diese Offenbarung ins Herz gelegt hat. Also man merkt richtig, wie Jesus sich auch freut. Das dürfen wir ruhig mal zulassen, so ein bisschen menschliche Regung, ja, nicht immer alles nur so theologisch abhandeln. Die Texte, die wir lesen: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Und jetzt wird's doch interessant, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Das hast du nicht in der Christenlehre gehört. Bei Josef und Maria zu Hause und in der Synagoge. Das ist jetzt gerade geschehen, weil Gottes Geist in dir gewirkt hat. Ich komme ja eben, wie ich schon erwähnte, aus dem Dom zu Halberstadt. Ich habe das ganze Programm ja mitgemacht, mit der Christenlehre. Und das ist ja auch nicht schlecht gewesen. Ich habe viel gelernt. Das sitzt. Ich sehe so die Bilder meiner Kinderbibel immer noch eingebrannt in mir. Das will ich gar nicht bejammern. Aber es hat mich niemand hingeführt zu diesem Punkt, dass es einer Offenbarung bedarf, damit ich überhaupt andocke mit Gott. Deswegen habe ich euch mal diese zwei Brückenteile mitgebracht. Ich bin ja Statiker. Übrigens, Nebennote als Statiker, wenn ich so in den Raum gehe, da gucke ich immer, wie hält denn das? Ihr habt jetzt also hier vorne ein Gewölbe zum Beispiel. Ja? Ich komme gleich zum Text zurück. Ja, weil ich bin da so zwanghaft, muss ich nach oben gucken und hält das noch eine Weile. Ich meine, die Villa ist sehr wuchtig gebaut. Ne? Aber da habe ich einen Riss gesehen hier hinten, der mir auch erklärbar ist. Das Gewölbe drückt horizontal nach außen, die Säule fängt an zu reißen. Ich bin also in diesem Dom zu Halberstadt, der auch voller statischer Geheimnisse besteht, das auch nur am Rande, aufgewachsen in diesem Modus Christenlehre. Ich habe viel gelernt. Aber diese Offenbarung, dass die nötig ist, hat mir keiner erzählt. Dass es die Offenbarung ist, die mich letztlich eingliedert in den Leib Christi und nicht eine Formalie wie Taufe, jetzt egal ob Kindertaufe oder Erwachsenentaufe, beides kann, wenn es entartet ausgeführt wird, als Formalie gehandhabt werden. Das gliedert mich doch nicht ein in den Leib Christi, sondern nur, wenn Gott es schenkt, aus seinem Erbarmen mir, diesem Würmlein, da eine Offenbarung zu schenken, dann darf ich sagen, ich habe diesen Status, großes Wort, Status, Kind Gottes zu sein, eingegliedert worden zu sein in seine Familie, in seine Gemeinde. Und weil es Jesus letztlich auch um Gemeindebau geht und nicht nur Schuldvergebung und nicht nur im Fokus steht das Sterben am Kreuz für unsere Schuld, sondern es geht ja weiter. Er will ja Gemeinde bauen. Führt er jetzt fort, dieses Gespräch mit Petrus, in diese Richtung? Und sagt jetzt folgende Sätze, wo ich auch ein bisschen aufräumen muss mit einem, katholischen Verständnis, was die Rolle von Petrus betrifft. Ich gucke einfach in den Text. Ich bin kein Griechisch-Kenner, es ist ja in Griechisch geschrieben, aber es gibt ja Bücher, Kommentare, wo man sich da belesen darf. Also, selig bist du, Simon, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Und jetzt sagt er, ich sage dir auch. So fährt er fort. Und dieses kleine Auch ist die Fortsetzung. Jesus ist gekommen, um uns einzugliedern in den Leib Christi, um uns Offenbarung zu geben, uns zu Kindern Gottes zu machen. Aber damit doch nicht Schluss. Dieses Auch heißt, Petrus, es geht weiter und dazu brauche ich dich. Und wie geht's weiter? Ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wow, der Mann hat gerade eine Offenbarung bekommen und jetzt kommt gleich die Aufgabe. Und was für eine? Er sagt also nicht, du bist Petrus, Du hast eine Offenbarung bekommen, du bist erweckt. Jetzt gebe ich dir eine Aufgabe. Wir brauchen einen, der von der Synagoge reinigt. Das hätte doch gereicht für den Anfang. Und er sagt, er spricht vom Felsen und Gemeinde bauen. Das ist doch ein Ding. Aber jetzt setzen eben die Missverständnisse ein an dieser Stelle, dass wir alle nur noch denken, der arme Petrus, der ist jetzt der arme Felsen. Und wir stehen alle auf dem armen Petrus und bauen auf diesem armen Petrus Gemeinde. Nein, lasst uns an dieser Stelle doch mal in den Text gucken, den ich hier ein bisschen sezieren will. Du bist Petrus. Ich habe mal reingeblendet, das Griechische, nicht in griechischen Buchstaben, sondern in deutschen, und nur drei Worte rot markiert. Ich will ja keine Griechischstunde mit euch machen, ich bin ja selber keiner. Aber ich denke, es bringt zum Ausdruck, was ich sagen will. Das Wort Petrus heißt im Griechischen Petros. Also so viel wissen wir vielleicht alle. Die Endungen im Lateinischen sind immer us. Das wissen wir aus den Asterix-Heften, ne? Us. Im Griechischen ist es os. Du bist Petros. Und dann fährt er fort und auf diesem Felsen, und da steht im Griechischen Petra. Und das ist ein anderes Wort als Petros. Petros ist nicht Petra. Es gibt ja diese Touristenstadt in Jordanien, Petra. Vielleicht waren ja schon einige von euch da gewesen, ich nicht. Bilder habe ich gesehen, es ist eine Felsenstadt, in den Schluchten ausgespült, ziehen da die tausende Touristen durch und gucken die Felswände hoch. Petra heißt diese Stadt, Felsen, Felsenstadt. Aber er sagt nicht zu dem Petrus, du bist Petra, du bist ein Felsen. Sondern zuerst hat er ihn angeredet mit Simon, jetzt sagt er, du bist Petra. Und Petra heißt Stein. Stein und nicht Felsen. Ich habe euch mal dieses Bild mitgebracht, dass das eigentlich gut illustriert. Wir sehen nämlich in diesem Bild beides. Wir sehen einen Felsen, den kann keiner umschmeißen. Wir sehen Steine, die kann man umschmeißen. Er sagt also zu Petrus nichts weiter als, du bist einer dieser wunderbaren Steine. Und jetzt fährt er fort. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Was ist denn jetzt aber dieser Felsen? Also offenbar nicht Petrus, weil er ja ein Stein ist. Was ist dieser Felsen? Was ist dieses Petra? Zwei Dinge sind es. Die Offenbarung schlechthin. Die Offenbarung, die gerade Petrus bekommen hat. Das ist der Felsen, auf denen wir Gemeinde bauen. Wir können auch Gemeinde bauen ohne Offenbarung. Dann sind wir ein Verein, wir kriegen den Putzdienst auch wunderbar hin und wir haben nach wie vor eine wunderbare Musik. Das kriegen die Kirchen wunderbar hin. Viele Kirchen müssen ja heute umgenutzt werden in Kulturzentrum. Irgendwie läuft die Musik aber weiter. Es geht auch alles ohne Offenbarung. Aber ist das Gottes Plan? Ist es dadurch möglich, wenn wir nur rein gut organisiert sind als kirchennaher Verein, Menschen für Gott zu gewinnen, geht das ohne dieses Brennen im Herzen, diese Retterliebe Jesu zu anderen Menschen? Ohne Offenbarung keine Chance. Diese Offenbarung ist dieser Felsen und der Glaube an Jesus Christus. Luther, das habe ich mir noch schnell aufgeschrieben, gucken, ob ich meine Schrift lesen kann, Luther hat das so illustriert und benannt: Wer nun diese Bibelstelle recht verstehen will, der lerne es hier von Christo, dass die Gemeinde nur da ist, wo dieser Fels, das ist dieses Bekenntnis und dieser Glaube ist, welchen Petrus hat und auch die anderen Jünger haben. Dieses Bekenntnis und dieser Glaube. Das ist Petra, das ist der Felsen. Wir brauchen die Steine zum Aufbau. Wir brauchen die Kleinen, die Großen, die Vermögenden, die Armen. Wir brauchen uns alle beim Gemeindeaufbau. Als ich vor 5 Jahren ungefähr auf unserem Hof unseren Brunnen, wir haben einen Brunnen so 10 Meter tief, hochgezogen habe, dem Rand in Naturstein, dann hatte ich alle Steine so um mich gelagert, die großen, die kleinen. Und ich sage euch, ich habe manchmal verzweifelt nach den kleinen gesucht, die brauchte ich so dringend zum Lückenschließen. Man kann nicht nur mit großen Steinen eine Mauer bauen, du brauchst die Lückenschließer. Das Bild nur für euch, Gott wertet da nicht. Also der sagt, wenn es die kleinen Steine nicht gibt, dann kann ich die großen vergessen, dann kann ich das ganze Ding vergessen, das ganze Projekt, da bleiben ja Löcher da, wo man durchgucken kann, wo das Wasser rausläuft. Wir brauchen uns allesamt. So baut Gott Gemeinde. Und er baut auch in solchen Mauzeiten wie Corona, er hat nicht gesagt, jetzt mache ich mal 2,5 Jahre Pause, ist okay, na da. Und alle zu Hause, wie geht denn das? Ja, ich habe gestaunt, wie erfinderisch Gemeinden waren. Ich weiß nicht, ob ihr vorher schon hier so Kameras und Bildschirme alles hattet. Plötzlich war es dann da in vielen Gemeinden, so viel Technik, auch bei uns. Ich habe das erlebt, ich hatte eine Nieren-OP, lag im Krankenhaus und hing an meinem Laptop da beim Gottesdienst und mit feuchten Augen, weil ich so überwältigt war, jetzt diese Beziehung auch in Corona-Zeiten zu meinen Geschwistern zu haben. Der Gottesdienstsaal war zwar auch leer, da waren nur 6 Akteure, aber irgendwie waren wir doch alle verbunden und es war herrlich. Gott hat weitergebaut. Und die Hauskreise, die haben nicht gespart, auch technisch sich aufzurüsten in ihren Wohnzimmern. Fette Bildschirme, damit du möglichst viele Geschwister, Gesichter aus deinem Hauskreis da groß drauf hast, ne? Und gut zu hören sind. Das geht doch weiter, auch in solchen Zeiten. Oder meint ihr, jetzt habt ihr 2,5 Monate Pastorenpause, jetzt ist erstmal hier ein Break? Gott sagt doch nicht, das war es jetzt mit der Gemeinde Jena. Ich habe vorhin schon erwähnt, die Ressourcen, die in euch stecken, die Gott gegeben hat, das ist das, was jetzt dran ist. Und das ist doch eine wunderbare Chance, die man ausloten darf. Es geht weiter. Und jetzt dieser letzte große Satz, den Jesus sagt, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ach, was für ein Trost. Gerade in Zeiten, wo man sagt, na ja, Statistikzahlen gehen nach unten, das ganze kirchliche Leben, das klammert sich so an die letzten Kräfte, die da heißen Kirchenmusik, Ausstellungen und so. Ja, das ist immer so das noch, wo man Leute meint, ziehen zu können. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Da habe ich mich schon so oft dran gehangen. Mit meinem ganzen Herzen, auch zu DDR-Zeiten, wo wir auch nur da hindümpelten. Und statistisch gesehen, weltweit ist dieses Gebiet der ehemaligen DDR das atheistischste überhaupt. Da sind sogar Nordkorea vor uns, weil da vieles im Untergrund abläuft. Statistisch gesehen, darüber hatte unser Prediger Roger Hofeditz mal eine Predigt gehalten, wo er sehr viel Statistik reingebracht hat und wir dann alle ganz platt saßen. Wow, ist das wirklich so? Ja, hier im Osten Deutschland ist nicht viel. Umso mehr solche Worte, wo wir uns wirklich festhalten, trösten können, nein, Gott hat dieses Land nicht aufgegeben. Er hat auch Thüringen nicht aufgegeben und wir sind so glücklich, und manche von euch werden es aus Publikationen schon gehört haben, einen Regionalreferenten zu bekommen. Jetzt im August in Friedrichroda wird er ansässig sein, aber unsere Gemeinden hier in Thüringen versorgen, wird auch Jena besuchen. Das hat er auf dem Herzen, hat er letztens geäußert, wo ich so glücklich bin, dass das wahr wird, was ich hier lese, die Pforten der Hölle werden uns nicht platt machen. Es ist wieder einer gekommen mit einem missionarischen Geist, mit Feuer, der dieses Reich verbreiten will hier in Thüringen. Gott segne euch mit diesem Wort und habt diesen Eindruck, Gott geht heute durchaus durch die Reihen und fragt, wer bin ich denn eigentlich für dich? Du kommst vielleicht 30 Jahre her, eine tolle Tradition, ja, will ich gar nicht schlecht machen. Aber lassen wir uns doch immer wieder persönlich fragen, wer ist eigentlich Jesus für mich? Einer der großen religiösen Vorbilder, dessen Fußstapfen ich gerne folgen will? Oder ist er einfach der, der mir Gnade um Gnade um Gnade gibt, Johannes 1, aus der ich jeden Tag schöpfen kann, meine Motivation, meine Kraft gewinne? Lass dich das gerne fragen, auch an diesem Sonntag. Amen.